Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los.
Faktlos, der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Wir sind in Woche 3, das heißt, wir haben die dritte Folge vor uns. Und Dani, verwunderlich, oder? Unser heutiger Opener.
Ja, also heute ist sehr viel los in unserem Podcast. Er ist, wie Arnd Zeigler sagen würde, picke, packe, voll. Aber es ist der Fußballfreitag. So kennt man uns. Wir sind immer voll. Und ich denke, wir starten direkt rein, weil, wie gesagt, es ist so viel los, es ist so viel passiert. Domme, was ist denn unser heutiger Opener?
Unser heutiger Opener, wer hätte es gedacht? Es kam anscheinend auf, dass vielleicht eventuell etwas mit der WM-Vergabe Katar, dass da vielleicht was gar nicht so rund lief und der damalige FIFA-Boss sich vielleicht mal einem kleinen Verhör unterziehen muss. Platini ist unser Opener.
Ja, der Ex-UEFA-Präsident Michel Platini, auch früherer Weltklasse-Spieler, Weltklasse-Mittelfeldstratege, ja, der hat die gestrige Nacht einfach mal in Polizeigewahrsam verbracht, wurde festgenommen. Dann wurde aber die Ermittlung einfach wieder fallen gelassen und er wurde befreit. Es hat trotzdem, wie ich finde, immer noch so ein kleines Geschmäckle, wie man so schön sagt. Und ja, es wird eben ermittelt für die WM-Vergabe in Katar, dass da womöglich irgendwelche Gelder geflossen sind, die vielleicht nicht hätten fließen dürfen. Ich glaube, Reinhard Grindel zieht sich erstmal die Rolex aus.
Aber Herr Grindel, noch drei Fragen, Herr Grindel.
Nein!
Ja, wer hätte das gedacht, dass eventuell mit Katar dann nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist? Aber ich finde auch, was macht eigentlich Beckenbauer? Zittert der jetzt daheim? Das würde mich interessieren.
Ja, ich glaube, der Franz, der ist gerade auf 180. Ich glaube, der hat wirklich Angst, weil ich glaube,
der Dokumentenschredder ist ausgepackt.
Wir uns nicht, wenn wir sagen, da läuft gehörig was falsch, auch bei Franz Beckenbauer. Hat ja schon angefangen mit der Heim-WM 2006. Jetzt weiß ja auch jeder, okay, die war auch gekauft für läppische 6 Millionen. Ja, und jetzt eben die...
Dafür kriegst du wahrscheinlich nicht mal das rechte Bein von Ronaldo.
Eben. Und jetzt laufen eben die Ermittlungen gegen Platini, gegen Sepp Blatter. Ich glaube, auch Infantino wird da so ein bisschen mit reingerutscht. Ja, und die laufen jetzt seit 2000...
Aber erst, wenn er eine Ecke trifft.
Erst dann kann man ihn wirklich ernst nehmen als korrupt. So. Ja, und jetzt seit 2016 wird eben ermittelt gegen diese Akteure und es kam ja halt immer noch nicht so viel raus. Aber jetzt heißt es halt nur, Platini wurde wieder freigelassen. Er selbst bezeichnet es als viel Lärm um nichts und dass die Verhandlungen unverhältnismäßig seien und man nicht gut mit ihm umgegangen ist.
Ja. Er wurde wahrscheinlich behandelt wie ein normaler Mensch.
Ja, gut, wenn du seit den 80ern im Rampenlicht stehst, halt die ganze Zeit und wenn du halt direkt in deine Spielerkarriere irgendwie UEFA-Präsident bist, da gewöhnst du dich halt nicht so schnell an ein normales Leben.
Ja, aber ich finde es echt gut, dass man ihn dann auch ins Verhör zieht, weil man muss halt gucken, also mit Katar, es gab selten so viel Trubel im Vorrein an eine Vergabe einer Weltmeisterschaft, ey, dann muss ich aufklären, aber das muss dann auch im Interesse einer UEFA und einer FIFA ja auch sein, dass es dann eben aufgeklärt wird, dass man danach theoretisch beweisen könnte, wenn es so wäre, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, aber die stellen sich ja permanent und überhaupt komplett dagegen, dass da ja nichts ans Licht rauskommt. Und ich finde, also ich habe viele Kinderserien gesehen. Und wenn sich da die Verbrecher so aufgeführt haben, war das eigentlich meistens dafür das Indiz, dass da vielleicht doch was nicht ganz so gut läuft.
Ja, bei Disneys Fillmore haben die das genauso gemacht. Ja, du sagst es ja voll richtig. Die FIFA, die hüllt sich in Schweigen. Und ich habe auch letztens das Buch Football Leagues vom Spiegel gelesen. Sehr zu empfehlen übrigens. Da hieß es auch eben, WM-Vergabe Katar ist halt alles andere als mit rechten Dingen zugegangen. Und da fängt es ja auch schon an mit der WM-Vergabe jetzt für das letzte Jahr in Russland. Laut der Statistik waren objektiv betrachtet die beiden Bewerbungen für Russland und Katar die beiden schlechtesten im Auswahlverfahren damals im Jahr 2010, meine ich. Und dass die beiden dann ausgerechnet gewinnen, hallo.
Puh, ja, und jetzt kam ja noch da nochmal was mit auf, und zwar anscheinend hat es auch schon mit der EM 2016 in Frankreich schon angefangen, dass es da anscheinend auch schon nicht mit rechten Mitteln zuging, dass diese EM nach Frankreich geholt worden ist. Da sind die Ermittler von neue Infos gestoßen und haben das auch direkt preisgegeben, dass man da vielleicht auch nochmal nachermitteln muss. Das heißt, dann hätten wir eine WM 2006. Wir hatten eine EM 2016, eine WM 2018, die nächste WM 2022 und so eine Europameisterschaft. Viele, wir haben ein paar geschrieben, noch zu unserem Opener letzte Woche, der Gag kam nicht wirklich an.
Unsere Europameisterschaft.
Ja, mit unserer Europameisterschaft, dass wir dann auch das Intro zweimal haben laufen lassen. Ich fand die Idee ganz witzig, viele haben mich eher fragend angeguckt, ob wir denn betrunken waren. Nein, waren wir nicht. Wir hatten dahinter eine Idee.
Ja, es war, ja, einmal hatten wir einen lichten Moment. Wir sollten wieder mehr trinken beim Podcasten. Ich glaube, dann kommen unsere Witze vielleicht auch ein bisschen besser rüber, als sie so gemacht sind. Und ja, Katar, WM-Vergabe, das ist alles ein viel zu krasses Thema. Geht halt auch wirklich sehr weit rein. Ich denke, da können wir zwei uns auch gar nicht irgendwie krass zu äußern.
Aber glaubst du, dass er nochmal zurückkommt, Platini?
Nee, der ist
bis Oktober.
Der ist komplett raus.
Hättest du das gleich auch schon gesagt vor dem Verhör?
Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass er auch irgendeine Rolle im Weltfußball spielen wird, weil so dumm ist die FIFA dann jetzt auch nicht, dass sie sich das wirklich nochmal antut, Platini wieder ein öffentliches Amt reinzubringen, nachdem der Typ jetzt, ich glaube, fast 3 Jahre gesperrt war.
Ja, aber anscheinend hat er sich da schon auch Pläne drüber gemacht, die jetzt so ein bisschen zerfallen. Also das fand ich ganz interessant, weil ich habe eigentlich auch nicht mehr damit gerechnet, dass er überhaupt nochmal irgendwie an den Weltfußball zurückkommt, sei es mit irgendeinem Amt oder sonst auf sonstiger Weise. Aber das hat jetzt anscheinend seine Hoffnungen sehr, sehr krass und deutlich eingedämmt. Und ich gehe jetzt auch sehr, sehr, sehr safe davon aus, dass es da kein Comeback mehr gibt.
Ich glaube, er sollte eher froh sein, dass er nicht hinter schwedischen Gardinen sitzt. Also ich glaube, da soll er nie keine Angst haben, dass er nicht mehr in Amt kommt, sondern einfach, dass er noch ein freier Mann ist. Denn möglich wäre halt
alles. Dass er keine Ecken reinschießen muss, während gefilmt wird.
Ja, ich glaube, er würde das liebend gern machen. Ich glaube, der Michel Platini hat immer noch die Skills.
Ich glaube auch, der wird es selber schießen und dann noch selber einnicken. Das würde der noch hinbekommen.
Ja, denke ich schon. Aber es ist halt auch krass jetzt zu sehen, wie eigentlich so Spieler, die du halt früher verehrt hast, gut, klar, Platini war locker vor unserer Zeit, aber halt wie immer mehr Sportlergrößen von damals halt wie immer so blöde Geschichten rauskommen. Also gerade Platini ist ja das Paradebeispiel dafür.
Aber dann gibt's auch Ronaldo, der dann einfach mal...
Der schon währenddessen
Ronaldo,
ist.
Der einfach mal raushaut, hey, ich habe mich sterilisieren lassen, aber glaub mir, ich habe so viel Sperma eingefroren, damit kann ich noch eine komplette Mannschaft machen. Das fand ich mal für mich das Interview des Frühsommers. Also der rettet dann wieder so ein bisschen die Ansichten zu Fußballern, die gescheitert sind. Oder die am Scheitern sind, sagen wir es eher so, nach ihrer Karriere aktiv. Ja, ich würde sagen, das Thema Platini können wir jetzt damit auch mal ein bisschen abhaken.
Und ich habe die perfekte Überleitung.
Dann hau mal raus.
Von einer korrupten Turniervergabe zu einer Turniervergabe, die schon länger her ist, nämlich die Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich 2019, die gerade läuft.
Ja, die läuft gerade noch. Wir nehmen heute an einem Mittwoch auf, weil Donnerstag Feiertag in Baden-Württemberg. Heißt, wir nehmen deshalb schon am Mittwoch auf. Das heißt, morgen sind dann noch die letzten Vorrundenspiele, ehe man dann endlich weiß, gegen wen die Deutschen im Achtelfinale ran dürfen. Wie findest du eigentlich dieses mit den besten Gruppendritten, so, dass die da noch weiterkommen? 15 Möglichkeiten,
ich Halleluja. Ich verstehe es nicht. Also warum macht man überhaupt 6 Gruppen? Warum gibt es 6 Vorrundengruppen?
Also damit es komplizierter wird. Also,
wir haben es damals ja schon bei der EM vor 3 Jahren gedacht, 2016, als Portugal mit 3 Unentschieden plötzlich weitergekommen ist als bester Gruppendritter oder so. Aber jetzt halt auch schon wieder in der deutschen Gruppe die Chinesen. Haben, meine ich, 2 Punkte und sind damit schon safe qualifiziert.
4.
4. Stimmt, die haben ja gegen Südafrika gewonnen. Aber sind safe qualifiziert. Ja, ich verstehe es nicht. Ich finde es halt einfach doof, weil...
Mit einem geschossenen Tor.
Ja, genau.
Weil mit einem geschossenen Tor.
Das ist dann für mich nicht mehr der Wettbewerbsgedanke. Weil dann jetzt auch einfach, gegen wen spielt Deutschland? Ja, gegen einen Gruppendritten aus Gruppe A, C oder D. Was?
Genau.
Wo sind wir denn?
Ich finde es halt, sehr krass, weil du kannst halt eigentlich Scouting null betreiben, weil du müsstest ja theoretisch 3 Spiele gleichzeitig anschauen. Oder halt sich auf 3 gleichzeitig vorbereiten, weil es steht halt wirklich dann erst so am letzten Spieltag fest, okay, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus, gegen wen dürfen wir ran?
Ja, in der gegnerischen Kabine liegen wahrscheinlich auch so 8 Paar Trikots, weil man nie weiß, wer kommt.
Es ist einfach jeder Trikotsatz von jeder Mannschaft in jedem Stadion.
Ja, genau. In allen jeglichen Farben und Formen und Möglichkeiten und so weiter und so fort.
Aber was schon feststeht, das ist das Achtelfinale, das nach uns stattfindet, also nach der deutschen Beteiligung, das ist ja Samstag 17:30. Wie gesagt, Gegner steht noch aus. Wahrscheinlich wissen wir es auch nicht. Wir werden es nie erfahren.
Nee.
Und danach Norwegen gegen Australien ist das nächste Achtelfinale. Die beiden Partien sind dann schon am Samstag. Und wenn wir das nächste Mal aufnehmen, wird dann auch schon das Viertelfinale in Gange sein. Die ziehen jetzt auch gewaltig an.
Ja, 7. Juli ist Turnierschluss, da ist das Finale. Also da ist noch gut was zu gehen. Und ja, es ist immer so, ich habe wieder einen tollen Artikel gefunden, der auch so ein bisschen uns mit einbringt, wo es dann halt heißt, alle reden nur drüber, die Frauen machen es gut und keiner redet über diesen Sport. Und das ist halt so schade. Wenn ich jetzt auch lese, du hast gerade Norwegen angesprochen, bei Norwegen spielt ja die momentan inoffiziell beste Fußballerin der Welt mit Ada Hegerberg. Die ist halt einfach nicht dabei, weil sie gesagt hat, sie verdient nicht genug für Norwegen und sie findet das halt einfach unfair, weshalb sie zu diesem Turnier einfach nicht angetreten ist. Und das ist traurig, weil ich denke, die Frauenfußball-WM dieses Jahr ist wirklich ein Fest. Man hat wirklich WM-Stimmung. Auch im ganzen Land. Die Leute schreiben drüber, die Leute reden drüber und es ist halt nicht dieses, ich wusste gar nicht, dass die spielen, sondern es ist wirklich WM-Stimmung.
Ja, vor allem, es gibt ja auch eine Überraschung, die ich ausgemacht habe oder die viele ausgemacht haben, das sind die Italienerinnen, die in der Gruppe mit Australien, Brasilien und Jamaika einfach den ersten Platz eingenommen haben. Gut, über Jamaika müssen wir uns jetzt nicht länger unterhalten, aber Australien und Brasilien, das waren für mich eigentlich die Gruppenersten in der Gruppe C, aber die Italiener bockstark.
Ja, also gerade Brasilien mit Marta, ich glaube, ich schaue...
Die jetzt ja auch Klose überholt hat,
ja,
was WM-Tor
ja, war ja auch in einem Interview mit dem ZDF damals, da hatte ja auch, also nicht damals, es war erst, glaube ich, nach dem 2. Gruppenspiel gegen Italien, da wurde sie eben gefragt zum Spiel und bla 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 und dann sagte sie danach, nach dem Interview off the record quasi, ja, ihr habt mir ja gar nichts zu meinen 16 Toren gesagt, ihr mit eurem scheiß Klose und irgendwie sowas.
Ja, aber recht hat
die
sie.
Die hat richtig gerantet.
Recht hat sie. Aber genau so muss man dann eben auch agieren. Also ganz ehrlich, man muss dann eben dann auch mal auf den Putz hauen und dann halt eben auch mal dem Frauenfußball diese nötige Bühne bieten. Ich meine, ich habe es ja beim letzten Mal auch schon angesprochen, dass mir dann auch einfach die Berichterstattung so fehlt, dass da einfach zu wenig öffentlich zugänglich ist, was den Frauenfußball angeht, dass an sich ja eigentlich nur die Nationalspiele, die werden übertragen, aber so Allianz, Frauen-Bundesliga, boah, ja, wird halt Kunde, so ungefähr. Und das finde ich ein bisschen unfair.
Ja, aber ich glaube, es ist halt schwer, da auch dann die Rechte mitzubekommen, weil so Streaming-Dienste, die zahlen dann ja immer weniger Rechte dafür. Und es ist dann halt einfach auch so ein Strudel, in den du da reinkommst, der dann halt einfach doof ist, weil ich glaube nicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen, bei allem Respekt, dass es sich für die lohnt, die Rechte wirklich komplett zu kaufen. Und
ja, zumindest Zweitverwertungsrechte, Highlights abends auch mal in der Sportschau würde mich schon auch freuen.
Ja, ich glaube aber, die kommen im Sportstudio, also da muss man sich dann halt damit zufrieden geben. Aber gehen wir mal vom Frauenfußball weiter zu anderen Turnieren. Es ist ja gerade Turniersommer. Es ist alle
nicht
spielen Turniere. Alle.
Das wichtigste Turnier kommt erst noch. Der Audi Cup.
Ja, gut, der gute alte Audi Cup. War ich sogar mal Gast im Stadion damals 2011.
Ach Gott. Es erklärt einiges.
Aber ja.
Nee, ja, wir haben Turniere. Die U21-EM ist gestartet. Da können wir noch gar nicht so viel drüber eigentlich verlieren, außer mal so einen kurzen Hinweis geben und auch vor allem dann auf die nächsten Sendungen verweisen, wo wir dann natürlich auch ein bisschen mehr drauf angehen.
Ja.
In 2 Wochen ist ja auch das Turnier schon wieder rum. Das ist ja mal nur so ein kurz und knackiges. Oder besser gesagt, unser letztwöchig angesprochener Top-Kader der Belgier haben erstmal gepatzt gegen Polen.
Ja.
Gegen die U21. 3-2 verloren. Fand ich überraschend, fand ich krass. Aber es bestätigt mich in meiner Theorie, dass Polen Europameister 2020 wird.
Oh, da fängt's wieder an. Domme und sein Tippschein auf die Polen, ey. Halleluja. Ich muss sagen, mich hat mehr überrascht, dass die Serben verloren haben gegen Österreich. Die Serben ja auch wirklich stark aufgestellt, gerade vorne drin. Luka Jovic, Radonjic von Olympique Marseille, dann Joveljic, der jetzt neu zu Frankfurt gewechselt ist, sitzt da auf der Bank. Also die haben auch massig Talent in ihrem Kader und jetzt müssen sie halt schon wieder gewinnen im nächsten Spiel und das geht halt gegen Deutschland und die deutsche Mannschaft richtig gut ins Turnier gestartet, souveräner 3-1-Sieg, ja auch gegen wirklich ernstzunehmende Dänen. Doppelpack von Marco Richter und dann noch Luka
Alle
Waldschmidt.
Alle Augsburger freuen sich.
Und dann noch Luka Waldschmidt mit dem 3-0. Skorf hat dann das noch das 3-1 per Elfmeter markiert nach Handspiel von Timo Baumgartl. Aber ansonsten richtig starke Leistung von der deutschen Mannschaft. Und die sind gerade echt auf Mission Titelverteidigung.
Ja, die sind wirklich auf Mission Titelverteidigung. Und man muss auch deutlich sagen, du hast schon angesprochen, da kommen jetzt eben diese neuen, ich setze es jetzt mal in Anführungsstrichen, diese neuen Bundesliga-Profis, denen eine riesen Karriere bevorsteht, wie jetzt auch zum Beispiel ein Herrn Richter. Die starten jetzt voll durch. Also ich habe ja Richter auch schon das ein oder andere Mal im Stadion gesehen, live spielend. Der hat's schon drauf.
Marco Richter kann auf jeden Fall Fußball spielen. Ja, und bevor wir jetzt schon kurz vor Ende von Part 1 sind, würde ich noch auf ein Turnier eingehen. Die Copa America ist auch gestartet in Brasilien. Und ich liebe die Copa America ja einfach, weil die haben ja immer 2 Gastmannschaften. Jetzt spielen einfach ganz random Japan und Katar mit.
Das ist unfassbar. Ja, wer kennt's nicht? Copa America-Sieger 2019, Japan.
Also, ich verstehe es, die USA hat damals vor 3 Jahren mitgespielt und Mexiko, glaube ich. Das war ja okay, die Copa war sogar damals in der USA, aber jetzt Japan und Katar, spielt da irgendwann Deutschland und Polen mit oder was? Wie?
Ich wäre für die Fidschi-Inseln.
Wahrscheinlich.
Fidschi-Inseln und die Bahamas.
Wahrscheinlich war bei Katar das noch im Paket drin für die WM 2022.
Das war die letzte Klausel.
Kombo-Paket
ja, wir bauen
ist billiger.
Wir bauen diese Stadien nur, wenn wir bei der Copa America teilnehmen dürfen.
Ja.
Ja, und Afrika Cup haben wir ja dann auch noch nächste Woche. Wir haben so viele Cups.
Es ist der Turniersommer, alle spielen aus die europäischen Herren.
Ja.
Sorry.
Ja, das ist so. Ja, aber nicht mehr lang, dann haben wir auch mal wieder Confed Cup.
Ich freue mich drauf. Gute alte
Confed Cup. Ich freue mich auch drauf. Aber worauf ich mich wirklich freue, Dani, das ist der Netzfund der Woche.
Ja, der Netzfund der Woche kommt heute mal von mir. Und Domme, kleine Frage, erinnerst du dich noch, wie Julian Brandt beim HSV vorgestellt wurde?
Nee.
Mit dem Video, boah, hab ich einen Brand? Und dann kommt Michi Zorc und sagt, ja, ich auch.
Nee.
Okay, schade. Musst du dir anschauen. Aber die Hamburger haben das ähnlich gemacht, haben jetzt ja vom FC Ingolstadt Sonny Kittel verpflichtet. Aha. Und haben da auch ein schönes Video released.
Ich ahne Schlimmes.
Der Mannschaftsarzt kommt nämlich ins Hotel, geht an die Rezeption und sagt, ich hätte gern einen neuen Kittel. Und dann steht Sonny Kittel hinter ihm und sagt, bin schon da.
Oh.
Fand ich amüsant. Fand ich wirklich. Also es war schlecht, oh. Aber es war sehr amüsant.
Oh, ist es hart. Ich hätte gern einen neuen Kittel. Ich finde, auf Schwäbisch passt der besser. So leck mir am Kittel.
Und dann kommt, Pierre-Michel Lasogga und leckt noch einmal am Kittel und sagt, ich gehe jetzt nach Katar.
Ja, oder wenn er beim VfB vorgestellt worden wäre, da kommt dann nur so ein Urschwabe, ja, leck mir am Kittel. Und dann siehst du nur die Zunge, wie sie über Sonny Kittels Arm geht.
Autsch, autsch.
Aua, es wird Zeit für eine Pause, Dani, oder?
Es wird
oder?
So Zeit für eine Pause.
Ja, das war Part 1 Aktuelles und gleich kommen wir zu unserer Lieblingszweiten Rubrik, Transferzeugs.
Transferzeugs, bis später.
Bis gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika-Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Pause vorbei, herzlich willkommen zurück zu Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöste hier bei meinsportpodcast.de. Und Domme, auf geht's zu unserer Lieblingsabteilung.
Transferzeugs!
Da brauchen wir auch so einen geilen Jingle. So Transferzeugs!
So richtig schlecht, aber eingesprochen.
Ja, genau. So mit so einem Toaster aufgenommen.
In den Ventilator reingesprochen für den Autotune-Effekt.
Ja, genau. Alles real life.
Ja, Transferzeugs, ich weiß noch, als wir uns überlegt haben, über was wir quatschen, da war noch ein riesen Fragezeichen hinter der Personalie und wir dachten, okay, darüber müssen wir quatschen und dann einfach heute Mittag wurde es bekannt gegeben, dieser Transfer ist bestätigt, wir reden über keinen geringeren als Mats Hummels.
Unfassbar, also Mats Hummels wechselt für kolportierte 38 Millionen Euro zurück.
Schnäppchen.
Zum BVB. Das heißt, der FC Bayern hatte den Verteidiger 3 Jahre lang und hat sogar noch 3 Millionen Gewinn gemacht mit dem deutschen Nationalspieler und mit dem ex-deutschen Nationalspieler. Natürlich, er ist ja gar nicht mehr dabei und krasser Wechsel. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es vor einer Woche nicht kommen sehen.
Ja, vor allem am Anfang, was waren es, 11 bis 18 Millionen, die geboten worden sind von Dortmund. Respekt an die Bayern. Also da nochmal 20 Mille oben drauf legen und das dann auch noch Watzke so schön verkaufen, dass er dann auch noch sagt, ja, mach ich.
Respekt. Das ist krass.
Respekt.
Also wirklich Respekt an die Bayern. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass Hummels nochmal 38 Millionen Euro kostet. Und ja, ist
die Frage ist halt auch, ich frage mich halt, also ganz ehrlich, nichts gegen die Abwehr von Dortmund, aber bringt einem einen Hummels da wirklich weiter? Also du hast extrem junge Spieler, die A, einen Schritt gehen müssen, sage ich jetzt mal, wenn du aus den Spielern A, Gewinn ziehen möchtest und B, vielleicht sogar diese neue, krasse Innenverteidigung heranziehen möchtest. Und jetzt holst du einen Hummels, der natürlich auf Stamm gehen wird. Und er ist halt jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
Das ist richtig. Mats Hummels ist 30 Jahre alt, ist somit, glaube ich, der viertteuerste Ü30-Transfer in Deutschland. Oder in Deutschland oder allgemein. Ist halt sehr teuer. und bei Dortmund ist es jetzt halt dieses, du hast es halt angesprochen, letztes Jahr wurde quasi die neue Innenverteidigung gezüchtet mit Abdou Diallo und Manuel Akanji.
Akanji!
Aber es hat sich halt auch herausgestellt, dass bei Dortmund die beiden Jungs halt in den wichtigen Spielen halt noch nicht so weit sind, wie weit man sie gern beim BVB hätte. Und ich glaube, da will man halt einfach auch sagen, jo, wir haben mit Mats Hummels einen, der auf jeden Fall noch 3-4 gute Jahre hat. Die traue ich ihm auch wirklich zu. Und dann können die beiden Jungs halt von ihm lernen, gerade weil sowohl Akanji als auch Diallo häufiger auch in der Außenverteidigung ausgeholfen haben. Und Dortmund hat ja wieder eine Dreifachbelastung. Also ich glaube, du brauchst da einen vollen Kader. Und ich glaube, wenn du die Chance hast, Mats Hummels zurückzuholen, der ja auch selbst sagte, dass er Bock drauf hat, wieder zurückzukommen zu Dortmund und dieses Projekt wieder anzufangen, da muss man zuschlagen.
Ja, der hat ja auch schon im Voraus, bevor der Transfer bestätigt worden war, war aber schon fest, dass er 3 Jahre lang den Kontrakt unterschreiben wird beim BVB. Das heißt, die Gespräche sind schon deutlich vorangeschritten zwischen ihm und dem BVB, als überhaupt zwischen dem BVB und dem Bayern. Aber 3-Jahres-Vertrag wird Hummels bekommen beim BVB. Ich glaube, wer ja auch schon so weit fortgeschritten war, seine letzte Nachricht an die Bayern-Bosse war, Bruder muss los.
Bruder muss los, Nasenbluten. Ja, er hat ja anscheinend wirklich gesagt, er hat das Angebot gehört und ist sofort zu den Bossen gegangen und hat gesagt, ich will gehen, lasst mich gehen. Und das ist jetzt wirklich, wirklich interessant, gerade weil es ja eigentlich bei Bayern den kompletten Sommer über hieß, so, ja, wie kriegen wir Boateng los?
Ich wollte gerade sagen, was passiert jetzt eigentlich mit der Personalie Boateng?
Du kannst den nicht nach diesen Aussagen von Uli Hoeneß von wegen, ja, du gehst jetzt am besten, du kannst ihn nicht halten, es funktioniert nicht.
Eben, und jetzt hast du aber nur mit Hernandez nur einen einzigen für die Verteidigung. Gut, Pavard hast du auch noch geholt, aber
boah. Und Süle.
Ja klar, Süle hast du noch hinten drin, aber ich kann mir nicht, also da musst du Pavard wahrscheinlich auf Außen spielen lassen oder Hernandez.
Nee, ich hab ja eigentlich gedacht, dass man Pavard für die Rechtsverteidigung geholt hat und Kimmich dann auf die 6 schieben wollte bei den Bayern. Aber jetzt mit dem Hummels-Transfer glaube ich, dass Pavard für die Innenverteidigung eingeplant ist. Und Stand jetzt hast du in der Innenverteidigung, ich zähle Boateng mal raus, Hernandez, Pavard und Süle. Und da kann ich mir dann auch vorstellen, dass ein Kovac halt sagt, okay, Javi Martinez, tut mir leid, aber du musst halt wieder in die Innenverteidigung zurück. Oder da kommt noch wer.
Ich kann mir aber jetzt, also dann muss ich gucken, dass ich mir eventuell so ein Talent vielleicht sogar aus der eigenen Jugend hochziehe, weil wirklich jetzt einen Spieler zu holen, der sicher weiß, dass er nur noch der 4. Innenverteidiger ist, boah, weiß ich nicht, ob du da wirklich einen großen Namen kriegst, auch wenn du die Bayern bist.
Ja, bei den Bayern hast du schon gesehen, so wenn die anfangen mal zu rotieren, dann ist vieles möglich. Jetzt hat Kovac aber in der Saison gesehen, rotieren funktioniert nicht so gut. Dafür ist der Kader einfach letztes Jahr nicht gut genug in der Breite gewesen. Wenn du jetzt aber halt, ich weiß nicht, anscheinend ist man ja an Ozan Kabak interessiert für diesen 4. Innenverteidigerplatz und ich sehe den da eigentlich recht gut drin, denn qualitativ ist er auf jeden Fall besser als ein 4. Innenverteidiger von dem Bundesliga-Team. Mhm. Das heißt, den kannst du problemlos in normalen Bundesligaspielen spielen lassen, was ich jetzt von Boateng halt nicht mehr behaupten würde.
Wobei ich ihn auch bei VfB sehen würde. Also man kann ja ein Tauschgeschäft
Boateng
machen. Kabak und Boateng tauschen, ja.
Please not.
Doch.
Please not. Wirklich nicht.
Das ist ja super. Das würde mich freuen. Ich würde mir das Trikot kaufen.
Ja.
Und sein Magazin.
Den Ball lang. Vielleicht kommt dann ja doch der Prinz eher zum VfB.
Bruder
muss nach
los.
Seinen 2 Spielen bei Barcelona, die er jetzt gespielt hat. Ja, oder eben eine Personalie, die jetzt bei den Bayern auch wieder diskutiert wird, zum gefühlt 500. Mal, ist halt die von Mathis Delikt. Ich glaube, 3. Folge, wir sprechen das 3. Mal über Mathis Delikt. Transfer hin und her, vielleicht sind ja seine Schwester und seine Mama.
Nein, die waren in Paris. Die waren in Paris, die waren nicht in München. Und von dem her, dieser Transfer ist ausgeschlossen.
Ja, okay.
Ich würde es mir, ganz ehrlich.
Man kann auch nicht zwei europäische Städte gleichzeitig besuchen. Das oder halt
eben, das geht auch nicht.
Das funktioniert halt nicht.
So viel Geld hat man nicht als der kommende Star in der Abwehr. Oder wahrscheinlich schon der Rising Star in der Defense. Da kann man sich nicht seiner Familie auch nicht zumuten, zweimal in große Städte zu gehen mit Top-Clubs. Aber ganz ehrlich, Delikt wäre blöd, wenn er nach München geht.
Wobei, ich glaube, Delikt würde von Anfang an jedes Spiel spielen. Von Anfang an. Der müsste sich gar keinem Konkurrenzkampf stellen.
Max, glaubst du?
Hundertprozentig. Wenn die Bayern es schaffen, Leute für ihn auszustechen, und da sind ja wirklich viele Teams, die ihn haben wollen. Barcelona wird es nicht, wurde heute bestätigt. Aber dann bekommt er eine Spielegarantie auf die Hand. Sonst kriegst du den ja nicht.
Aber
du musst ja nicht Ajax überzeugen. Ajax gibst du 120 Millionen in die Hand, die sind glücklich. Die kaufen sich davon wahrscheinlich nochmal 80 Brasilianer, die niemand kennt. Aber du musst Delikt überzeugen. Du musst es schaffen, dass Mattes Delikt sagt, okay, ich bin von eurem Projekt überzeugt. Der Typ hat gerade alle Trümpfe in der Hand. Das ist unglaublich. Ja, das heißt, du kannst gerade richtig schön verhandeln und von wegen, ey, ich habe eine Wohnung für deine Freundin, weißt du. So. Es geht nicht mehr um Ajax. Ajax ist raus. Es geht nur noch darum, wer schafft, Delikt zu überzeugen. Und ich glaube, Spielzeit ist das kleinste Problem.
Ja, ich denke auch, dass da hockt jetzt halt einfach Delikt am längeren Hebel und er kann sich jetzt schön fingerleckend raussuchen, welchen Verein er sich anschließen wird und von welchem Projekt er mehr überzeugt ist. Aber ich kann dann lieber Kabak. Also ich als VfB-Fan.
Das ist Kabak größer gleich Delikt, das ist auch gut.
Nein, als diesen vierten Mann, weil ich glaube einfach, dass du mit Hernandez und Süle schon echt zwei sehr starke hast. Du hast mit Pavard jemanden, der noch sehr, ich sag mal, eine große Zukunft vor sich hat, würde jetzt in FIFA dranstehen. Ein aufregender Mann für die Zukunft. Und dann mit Kabak auch nochmal einen sehr jungen, aber auch einen sehr talentierten, kopfballstarken, wuchtigen, spielstarken, eröffnenden, vor allem schnellen. Der Typ ist schnell, das gibt's gar nicht. Jungen Türken, der halt, sag ich mal, wenn du den jetzt so für 15, 20 Mille kriegst, den kannst du halt irgendwann auch für 80 verschaben.
Ich weiß es nicht. Wenn er da dann halt nur vierter Innenverteidiger ist, dann sehen wir, wie weit die Entwicklung von Ozan Kabak geht. Wer auf jeden Fall bei den Bayern Spielzeit bekommen wird, ist eben Lucas Hernandez und der kommt von Atletico Madrid und bei denen, da wechseln wir direkt mal das Thema, läuft gerade auch alles drunter und drüber, der komplett Umbruch bei der Mannschaft aus der spanischen Hauptstadt. Griezmann wird gehen, Hernandez ist schon weg, Diego Godin ist schon weg, Juan Fran ist auch schon weg und jetzt wird wahrscheinlich noch Mittelfeldstratege Rodrigo gehen, hat gesagt, seine Ausstiegsklausel von 70 Millionen wird gezogen und jetzt heißt es eben bei Atletico, was passiert? Man war immer gut, man hat in den letzten Zeiten auch nicht mehr so viel verkaufen müssen, aber jetzt knallt es richtig rein.
Ja, jetzt knallt es richtig rein. Die erste Personalie ist schon so gut wie fix. Marcos Llorente von Real soll kommen für 20 Mille, wenn mich nicht alles täuscht.
50 habe ich gelesen.
Oder sogar 50. Ist halt erstmal einer. Du hast halt irgendwie 40 Abgänge, aber immerhin hast du schon mal einen so gut wie an der Hand und ja vielleicht sogar noch einen zweiten, der noch ein bisschen mehr tiefer in die Tasche greift. João Felix eventuell für 120 Mille. Boah.
Sollte anscheinend am heutigen Mittwoch noch festgemacht werden, laut portugiesischen Medien. Also Atletico, ich glaube, damit, mit diesem João Felix-Transfer, haben die sich echt wieder so ein bisschen auf die Karte geholt und gesagt so, hey, wir können Fei auch Geld ausgeben, weil der Portugiese ist halt schon echt gehypt und auch echt gefragt momentan. Er ist ja auch gut. So.
Ja, er ist gut. Er hat ja auch, wichtige Tore gemacht. Er hat auch gegen Frankfurt, finde ich, hat er ja auch schon mal durchblitzen lassen, zu was er alles fähig ist. Er vernascht
Dreierpack.
Ja, und vernascht halt mal so gefühlt eine komplette Abwehr, als wäre es nothing. Also der hat schon drauf. Schau, Felix, ich finde es halt immer nur so krass, wenn dann halt irgendwie für unter 20-Jährige solche Summen gezahlt werden. So, what? Wie entwickelt sich das weiter? Also es gibt ja immer irgendjemanden, der besser ist als einer. Und wenn du jetzt schon für jemanden 120 zahlst, dann sagst du in zwei Jahren, der ist 15. Aber glaub mir, wenn der nächstes Jahr bei euch spielen darf, safe 150 Mille wert. Hey, das entwickelt sich in eine völlig falsche Richtung, finde ich.
Ja, du sagst es ja, es wird immer jemanden geben, der eigentlich besser ist. Es ist wirklich so, es hat angefangen mit Emre Mor vor 3 Jahren. Für den wurden auch damals 10 Millionen gezahlt. Und Dembélé ist besser als Emre Mor gewesen, deswegen hat er 15 gekostet. Und jetzt sind wir bei 120 Millionen angekommen. Was ist, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Porto in 2 Jahren nochmal so ein Talent rausbringt und sagt so, hey, der ist besser als João Felix. Der hat 120 gekostet, also 150 wollen wir das schon sehen. Und das ist krass.
Das ist richtig krass. Das zieht halt alles nach oben. Da kann dann auch wieder Darmstadt irgendeinen Mittelfeldspieler für 27 Mille dann vielleicht in die Premier League wechseln lassen. Keine Ahnung. Es gibt immer irgendjemanden, der zahlt. Ich finde es so pervers. Also ich finde es wirklich pervers, 120 Mille, die da im Raum stehen. Boah.
Dafür, dass der Junge seine erste Profisaison gespielt hat.
Und noch eine Zahnspange hat.
Ja, die musst du halt auch mitbezahlen. Brackets sind teuer beim Kieferorthopäden.
Stimmt, das sind schon mal, ich sag mal, 50.000 sind schon mal drauf.
Mein Lieblingsspieler mit Zahnspangen ist immer noch Lucio. Der so mit gefühlt Anfang 30 seine Zahnspange bekommen hat.
Besser spät als nie.
Stimmt, alles für gute Zahnhygiene.
Ja, und was man vielleicht noch zu Atletico sagen muss, was mir bei den Spaniern allgemein auffällt, egal bei welchem Team, was die da teilweise aus dem Nachwuchs rausziehen, aus den Farmteams, das ist so krass. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann auch mal 2, 3 komplett neue Gesichter, die relativ jung sind, vielleicht sogar bei Atletico, das Licht des Fußballplatzes der BBVA erschnuppern, ersehen, erspähen dürfen. Und also ich würde es mir auch wünschen, dass dann, wenn du schon für 120 Mille jemanden kaufst, dann zieh wenigstens doch 2 aus einer U21, aus einer U19 mit hoch, dass sich das irgendwie wieder ausgleicht.
Ja, was ich ja eigentlich bemerkenswerter finde, ist, dass Atletico halt seit Jahren eine wirklich gute Transferpolitik hat. Jetzt Rodrigo, der Mittelfeldspieler, den haben sie geholt für 20 Millionen aus Villarreal im Sommer. Jetzt wird seine Ausstiegsklausel von 70 Millionen gezogen. Das heißt, du hast in einem Jahr mit dem Spieler 50 Millionen gemacht. Und der wird jetzt entweder zum FC Bayern oder zum Manchester City wechseln. Da hängt es gerade noch. Aber das ist halt gute Einkaufspolitik.
Siehe Luka Jovic. Da ziehst du dann halt mal kurz die Klausel, sagst, ja komm, die paar Mittel
lege ich auf den Tisch. Das ist gute Verkaufspolitik.
Ja, also von dem her, ich bin mal gespannt, was uns bei Atletico erwartet. Wie gesagt, ich würde es mir irgendwie schon auch wünschen für João Felix, dass es dann irgendwie heißt, okay, komm, du spielst jetzt bei Atletico, du bist aus der portugiesischen Liga, die ja doch wirklich so eine Farmliga ist, muss man ja leider sagen, da kommen halt die Talente her, werden dann teuer verkauft, aber so wirklich groß auf die einzelnen Mannschaften auf großer internationaler Bühne finden sie noch nicht so ganz statt und da hast du halt in Spanien schon, sage ich mal, bessere Karten, dich dann auch zu präsentieren. Von dem her, dafür würde es mich freuen. Mich würde es aber auch freuen, wenn es vielleicht dann auch nur 80 Mille sind, anstatt 120.
Ja, das Problem ist halt, dass der Junge ist wie halt 19 und wird halt für immer dieses Preisschild auf der Stirn kleben haben. Ist ja auch so ein bisschen wie bei Renato Sanchez, kennen wir damals auch aus Lissabon. Und bei ihm hieß es halt auch sofort von Anfang an, Wonderboy, er ist der neue Andrea Pirlo, keine Ahnung. Das Schild kriegt er jetzt halt einfach nicht los. So, da hat Renato Sanchez bis heute damit zu kämpfen und das siehst du auf dem Fußballplatz auch.
Ja.
Dass der Junge echt gut kicken kann, aber er hat halt immer die Angst, dass wenn er mal einen Fehler macht, dass ihm sofort hieß, der Wunderjunge hat einen Fehler gemacht. Das kann ja nicht sein. Und so spielt er jetzt eben immer noch bei den Bayern. Mit dieser Angst und gerade jetzt das Tor gegen Frankfurt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder im Kopf hast, da zeigt man halt, da hat er seine ganze Klasse gezeigt. Und hoffen wir eben, dass bei João Felix es nicht passiert, dass er mit diesem Preisschild wirklich wie eine Last umgeht.
Ja, hoffen wir es einfach mal. Aber wer auch mit vier jungen Talenten zu tun hat, das ist der neue Juve-Trainer, Sarri. Bin ich mal gespannt, wer ihm die Zigaretten kaufen darf. Ich denke mal, kein Balljunge. Man muss ja 18 sein, um die Zigaretten zu kaufen, auch für Sarri.
Er wird sie wahrscheinlich irgendeinem Jugendspieler in die Hand drücken und die checken gar und weiß gar nicht, dass sie zu ihm gehören. Also Hauptsache, er kriegt halt seinen Raucherraum. Ich glaube, dann ist er zufrieden und kann gute Arbeit leisten.
Ja, ich bin mal gespannt. Also Juventus allgemein eine Truppe, die wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre 50 Mal Serie A Meister wird. Vielleicht genau. Sich auch in diesen 50 Mal 48 Mal den Pokal sichern wird und eventuell auch vielleicht 1, 2 Mal noch die Champions League holen wird. Aber ich finde, über Juve zu quatschen, ja, lass mal vielleicht da auch erstmal die Serie A dann mal beginnen, um zu gucken, wie dann eben, also die werden ja auch nicht jünger, die Truppe. Natürlich kommt da auch viel von unten raus, aber du hast halt eben auch mit Ronaldo und sowas Spieler, die einfach Stammplatzgarantie haben, die einfach auch schon ein bisschen älter sind, und da muss man gucken, wie dann eben so ein Umbruch dann auch gelingen kann. Umbruch gelingen ist dann vielleicht auch gerade das Stichwort zur nächsten Trainerpersonalie. Lucien Favre, sein Vertrag bei Dortmund wird verlängert, aber erstaunlich, Dani, um nur
ein Jahr. Also es war keine langfristige Verlängerung, sondern sein Vertrag läuft statt bis nur 2020 bis 2021. Und das, wow, ist schon verwundernswert, weil Lucien Favre hat ja eine richtig gute Saison gespielt mit dem BVB. Ja, nur knapp die Meisterschaft verfehlt, und das dann nur heißt, ja, wir wollen mit dir weiterarbeiten, aber erstmal nur noch 2 Jahre. Und dann schauen
dann
wir mal weiter.
Dann gucken wir nochmal. Dann gucken wir.
Das ist mal wirklich krass. Das irritiert mich auch, weil es wird ja immer tendiert, ja, wir müssen wieder langfristiger planen, das Fußballgeschäft ist zu schnelllebig, Trainer werden zu schnell entlassen und dies und das und jenes. Und dann gibst du dem Trainer einen Jahresvertrag, oder halt jetzt, ja, 2 Jahre, aber das ist dann ja keine Entwicklung.
Ja, vor allem, wenn nach den Transfers, die jetzt Dortmund geholt hat, und dann gibst du deinem Trainer nicht mal die Sicherheit, so nach dem Motto, ja, du hast jetzt hier ein paar Spieler, such dir vielleicht noch 2 aus, wir planen langfristig mit dir und jetzt bau dir die Truppe zusammen, wie du sie möchtest.
Ja, genau, das ist jetzt halt das Problem. Du kannst halt auch als Spieler, so, es gibt ja immer diese Lieblingsschüler von Trainern, so. Marcel Njeng hat immer da gespielt, wo Jos Luhukay trainiert hat. So was kann es jetzt halt nicht geben bei Lucien Favre, weil einfach niemand weiß, wie lange wird denn der dann noch Trainer sein und bringt es dann überhaupt noch was. Und deswegen, sehr interessante Personalie werden wir auf jeden Fall, glaube ich, über den BVB werden wir kurz vor Saisonstart auf jeden Fall noch häufiger sprechen, weil du hast gesagt, die haben richtig aufgerüstet, jetzt wirklich 4 Top-Transfers aus der Bundesliga geholt. Und ja, das Transferzeug ist, denke ich, damit hauptsächlich abgeschlossen. Kleine Meldung noch, ist reingekommen, Luis Enrique, der spanische Nationaltrainer, tritt von seinem Amt zurück, aus persönlichen Gründen, wie es offiziell heißt, und es übernimmt sein Assistent, der heißt Robert Moreno, und für die Spanier steht gerade eh kein Turnier an, deswegen alles entspannt, die Mannschaft kann
sich einspielen. Erstmal ein Jahr zusammenbauen, wollte gerade sagen, genau. Erstmal ein Jahr zusammenbauen. Apropos, ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende vom Transferzeugs angelangt, und das heißt Artikel der Woche. Heute bin ich dran und ich habe mal wieder eine Kuriosität des Fußballsports rausgesucht. Und zwar ein Blick in die chinesische Liga. Da habe ich was gelesen, dass in der ersten chinesischen Liga gibt es eben diese U23-Regel. Das heißt, ein U23-Spieler muss auf dem Platz stehen. Aber im Reglement ist halt nicht festgehalten, wie lange der spielen muss. Und dementsprechend wurde da beim chinesischen Club Tianjin Tianhai wurde der gute Spieler Yunji Wen 55 Sekunden nach Spielbeginn wieder ausgewechselt, um dieser Regel zu entgehen. Sehr interessanter Artikel. Sport 1 hat drüber geschrieben, Freunde hat drüber geschrieben. An sich hat jedes Sportmedium drüber geschrieben, Transfermarkt.de auch. Vielleicht mal ein kurzer Hinweis, ich plädiere jetzt hier als Klöster vom Fußball-Podcast Seidel und Klöster darauf hin zu, dass solche Regeln abgeschafft werden oder eben konsequenter aufgestellt werden, nach dem Motto, der spielt entweder eine Halbzeit oder musst du, keine Ahnung, also dass man halt nicht irgendwie schon nach 50 Sekunden auswechselt, hey, come on, ja, das geht auch klüger.
Das ist krass, ich finde es ist auch, dass man so eine Regel dann so leicht umgehen kann. Bei so Ausländerregelung oder U23 fällt mir wieder die Story von Kaiserslautern ein, als damals der Spieler eine Verletzung vorgetäuscht hat. Ich glaube, Hamza Rami, der, sorry, falls ich den Namen gerade falsch nannte, Ägypter war es, hat eine Verletzung vorgetäuscht, einfach weil Otto Rehhagel aussehen den 6. Ausländer aufs Feld gebracht hat. Und
Otto, achte auf deine Ausländer. Originalstadiondurchsage.
So geil.
Jo, das war Transferzeugs, Artikel der Woche. Wir hören uns gleich wieder zum nächsten Thema, und zwar der DFB-Pokal-Auslosung. Heidewitzka, da ist was dabei.
Da ist was los. Bis gleich. Bis
da nimmt sich was man will. Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
Gleich.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zurück zu Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Wir hatten gerade unsere Lieblingsrubrik eigentlich schon abgefrühstückt, Transferzeugs. Da gibt es irgendwie immer auch was Neues. Und ja, Transferzeugs ist halt auch Transferperiode, nicht? Und wir kommen jetzt zu einer Sache, die jetzt...
Was sollen wir eigentlich machen, wenn die Saison läuft? Dann gibt es ja gar kein Transferzeugs mehr.
Dann machen wir Gerüchteküche.
Gerüchteküche-Zeugs.
Gerüchteküchs.
Okay. Ja.
Und jetzt kommen wir zu was, das gab's letzten Samstag, und zwar die DFB-Pokal-Auslosung. Und ich habe schon angeteasert im letzten Blog, Heidewitzka, was sind da für Spiele zusammengelost worden? Ich meine, dass er da Andi Köpke mitunter als Losfee agierte, und der hatte auf jeden Fall die richtigen Ideen.
Ja, der hatte Bock auf geile Spiele, und man kann wirklich so sagen, Runde 1 ist Derby-Zeit im DFB-Pokal, und wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit, dass wir so viele interessante Derbys sehen? Wir sehen Ulm gegen Heidenheim, fast Nachbarschaftsduell, dann haben wir Lübeck gegen St. Pauli, nicht zu vergessen, auf jeden Fall Ingolstadt gegen Nürnberg oder eben auch mein Lieblingsduell, Atlas Delmenhorst gegen den SV Werder Bremen. Also Bremen gegen Bremen in Bremen. Wow.
Im Weserstadion. Ja, du hast schon gesagt, ey, das sind so krasse Spiele dabei. Vor allem auch so Spiele, wo man sich denkt, so, ja, man, sowas sollte auch mal wieder in der Bundesliga sein. Sowas wie Alemannia Aachen gegen Leverkusen. Auf das Spiel habe ich richtig Bock.
Aachen gegen Leverkusen ist mein Tipp für den Underdog. Ich glaube, der Tivoli wird brennen an diesem Tag, und der wird, der neue Tivoli, der ja noch nicht die Tradition hat, aber der wird ausverkauft sein, glaube ich, der wird brennen, und der wird die Aachener Jungs, glaube ich, vielleicht in Runde 2 bringen können. Zumindest bin ich mir relativ sicher, dass die Leverkusener sich sehr, sehr schwer tun
aber
werden.
Aber einerseits auch Kaiserslautern gegen Mainz finde ich ein geiles Spiel. Auch Mannheim krasses gegen Frankfurt. Spiel. Ey, das sind so krasse Spiele mit dabei. Aber diesmal glaube ich nicht, dass die Frankfurter sich ein Fauxpas in Runde 1 erlauben. Denn diesmal sind sie ja schon in der Saison drin. Denn durch die Quali-Runde für die Euroleague haben sie ja 50 Pflichtspiele. Und da geht es ja auch schon Ende Juli los. Das heißt, die Frankfurter...
Die Armen.
Ja, Danny Da Costa gefällt das.
Ja, yeah, da laufen wahrscheinlich noch die ganzen Turniere im Sommer, wenn die Frankfurter schon wieder Vereinsfußball spielen. Das ist wirklich Horrortrip für die Frankfurter. Aber auch das natürlich ein Derby in Runde 1. Krass, ich glaube auch in Mannheim wird das Stadion beben, wenn die Eintracht zu Gast. Das ist ja auch, man kann es ja schon fast eine Feindschaft nennen zwischen den beiden. Waldhof jetzt auch mit der Euphorie in die dritte Liga aufgestiegen. 3 Jahre in Folge das Aufstiegsspiel verloren. Und auch, ich weiß, du sagst eher nicht, aber ich glaube, auch die Mannheimer könnten für eine Überraschung sorgen.
Ich weiß es nicht, weil ich glaube mir nicht, dass Frankfurt sich wirklich 2 Jahre in Folge im Pokal in Erstrunden-Fauxpas leisten. Kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, ich glaube, den Frankfurtern ist egal. Wenn sie Pokal ausscheiden, können sie von sich aus ruhig dann wieder ein bisschen Europa League aufmischen. Ich glaube, da haben sie auch eher Tacken Bock drauf. Aber natürlich, ich glaube, nach so einem TFB-Pokal aus in der ersten Runde ist man im Jahr drauf immer doppelt motiviert, das beizubringen. Und genauso ist es ja zum Beispiel auch beim VfB Stuttgart. Der kann seinen Erstrunden aus dem letzten Jahr in doppelter Weise wieder gut machen.
Ja, David, kommen wir auch schon. Jeder von uns hat sich nämlich so 1, 2, 3 Spiele rausgesucht. Ich habe mir mein Zweit-Favorite sozusagen rausgesucht. Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart, oder wie man Rostock sagt, freilos. Ich habe die Auslosung angeguckt und sag, als Rostock gezogen worden ist, boah, nee, die Mannschaft mag ich nicht mehr, weil die haben letztes Jahr einen VfB rausgekickt in Runde 1 und dann hebt Köpke diesen Ball in die Kamera und was ist drauf zu sehen? Das Wappen des VfB Stuttgarts. Ich habe mir gedacht, nee, bitte nicht. Also letztes Jahr, es war eine Katastrophenvorstellung des VfB, so ein bisschen symptomatisch dann auch. Ich habe nicht gedacht, dass dieses Spiel noch so gut eine Saison widerspiegeln kann. Fatale Aussetzer in der Defensive, Hashtag Bartstuber. Dieses Spiel war eine Katastrophe. Und jetzt gibt's entweder die Möglichkeit eben für den VfB zu sagen, wir rächen uns jetzt an Hansa Rostock. Ich hoffe nicht, dass es wieder ein Montagabendspiel 20:30 wird, sondern vielleicht so sang- und klanglos 15:30, dann sind die Schlagzeilen nicht so groß. Und ob der VfB sich dann...
Domme hat Angst.
Ja, ich habe richtig Angst. Weil Rostock, es ist so eine ganz unangenehme Mannschaft. Hansa hat halt auch daheim, es ist, glaube ich, eine ganz komische Stimmung, als Gästemannschaft in Rostock zu spielen. Und der VfB eh schon nach der katastrophalen Bundesliga-Saison, den katastrophalen Relegationsspielen, jetzt auch noch sozusagen zum... Fürcht Angstgegner nach der DFB-Pokal-Erstrundenschreck Rostock. Und wenn man sich jetzt auch noch die letzten Jahre der Stuttgarter im DFB-Pokal anguckt, da war das Erfolgreichste ein 4:3 nach Elfmeterschießen gegen Energie Cottbus.
Worauf sie danach direkt den Cottbuser Torhüter Alex Meyer verpflichtet haben. Diese Geschichte immer noch. Der hat sich dann, glaube ich, gleich im ersten Training Kreuzbandriss zugezogen und war dann somit für immer raus und wechselt jetzt nach Regensburg. Mein erstes Spiel, ich habe es auch gerade schon kurz erwähnt, ist der FC Ingolstadt 04 gegen den ersten FC Nürnberg. Spannend zum einen, klar, Nachbarschaftsduell, Derby, wie man es nennen will, da im Audi Sportpark, aber halt auch zwei Mannschaften, die sich komplett neu aufstellen und die eigentlich beide mit den ziemlich gleichen Vorzeichen in die Saison gehen. Ingolstadt muss ja eine Horrorsaison eigentlich wieder gut machen, aus der zweiten Liga wirklich mit sehr viel Dummheit einfach abgestiegen. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber wer mit diesem Kader und dieser Kaderstärke absteigt, der hat schon einiges falsch gemacht in der Saison. Und
nachdem du auch das Hinspiel in der Relegation ja eigentlich schon so gut wie safe warst.
Genau, da hast du eigentlich schon alles gemacht. Du warst eigentlich schon sicher wieder in Liga 2 nächstes Jahr und verspielst dieses eigentlich ja 2-0 aus dem Hinspiel, bekommst da in der 90. plus 6 noch das 2-1, somit geht Wien Wiesbaden mit einer ganz anderen Einstellung in das Rückspiel. Ja, und Ingolstadt eben abgestiegen, aber genauso ist es ja auch beim ersten FC Nürnberg aus der ersten Liga abgestiegen, das heißt zwei Mannschaften, die dann eben, ich glaube, beide nächstes Jahr wieder hoch wollen. Ich glaube, für die Nürnberger wird es sogar schwerer als für die Ingolstädter. Und deswegen für mich wirklich eine sehr interessante Partie und da werde ich auf jeden Fall drauf schauen.
Ja, mein zweites Spiel, ich habe es auch schon angesprochen, Alemannia Aachen, du hast auch schon angesprochen, gegen Bayern 04 Leverkusen. Ein Spiel, das ich mir vor allem in der Bundesliga wieder wünschen würde. Alemannia Aachen ist ja auch so eine Pokalschreckmannschaft. Ich meine sogar Erik Meyer damals, der gegen München das entscheidende Tor geschossen hatte im DFB-Pokal.
Damals 2006, 2007.
Genau.
Mit Jan Schlaudraff zusammen, als die Alemannia sogar noch erste Liga gekickt hat. Alles, und war wirklich eine gute Runde von den Aachenern damals.
Und man darf auch nicht vergessen, du hast auch schon angesprochen, der altehrenwürdige Tivoli.
Ja, ja. Halt, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist nur 6-0-7 gab es die Partie zwischen den Bayern und
da war's in der Liga.
Aachen auch. Ja, aber da war es schon im Pokal, aber 2004 ist die Alemannia ja sogar bis ins DFB-Pokalfinale vorgestoßen, damals gegen Werder Bremen verloren und deshalb hat mit Aachen ein Zweitligist den damaligen UI-Cup gespielt und hat sich dadurch für den UEFA-Cup qualifiziert. Ein Zweitligist, das gab es seitdem wirklich nicht mehr. Und die Aachen und DFB-Pokal, da gab es auch schon sehr, sehr geile Stories.
Ja, von dem her, ich wünsche mir, dass die Aachener einfach, wir haben beide, ich glaube, wir legen uns da beide fest, dass so Aachen die Überraschungsmannschaft sein kann in der ersten Runde.
Ja.
Ich hoffe es, ich würde es mir wünschen, ich vermisse die Alemannia und irgendwie auch dieses coole Wappen, den Tivoli, klar, es ist jetzt nicht mehr der alte Tivoli, aber trotzdem, das sind so Geschichten, die hat man irgendwie noch von damals noch im Kopf, als man dann Sportschau geguckt hat und hat dann die Alemannia gesehen, dann auch Talente hervorgebracht, wie eben Jan Schlaudraff, haben wir drüber ja schon gequatscht, Jan Schlaudraff, der dann auch noch 96 und ich glaube, bei den Bayern war er ja auch noch als Bankdrücker.
Genau, er ist tatsächlich nach dem Spiel damals von Aachen gegen Bayern die Saison drauf zum FC Bayern gewechselt. Also ich glaube, dass da dieses Spiel auch wirklich sehr viel mit zu tun hatte. War dann Coverstar von Pro Evolution Soccer 2008 und ist dann nach einem Jahr zusammen mit Ronaldo damals und ist dann nach einem Jahr zu 96 transferiert worden, wo er jetzt ja auch Sportdirektor ist.
Der Jan Schlautraff. Ja.
Guter Mann. Gehen wir zu meinem zweiten Spiel, auch wie ich finde, wirklich sehr, sehr interessant. Es geht nämlich um das Spiel VfL Osnabrück gegen RB Leipzig an der Bremer Brücke. VfL Osnabrück ja Zweitliga-Aufsteiger, als Meister die dritte Liga abgeschlossen und RB Leipzig der Finalist aus dem diesjährigen Pokal. Und ich glaube, die Osnabrücker können da sehr viel Euphorie mit reinnehmen und können den Leipzigern da echt gefährlich werden. Vor allem Leipzig, es ist bekannt, die lieben es nicht unbedingt, in kleinen Stadien zu spielen, wo die Stimmung aufkocht. Und genau das ist halt in Osnabrück. Du bist ja sehr nah als Fan am Spielfeld an der Bremer
Gefühlt
Brücke.
Gefühlt schon englische Verhältnisse.
Ja, das stimmt. Und Osnabrück wird da ja schon in der Saison drin sein, wird ja in der zweiten Liga schon zwei Spiele gemacht haben. Und für Leipzig ist es der Saisonstart. Deswegen kann da, wie ich finde, auch sehr viel passieren. Sehr interessantes Duell, wie ich finde. Osnabrück gegen Leipzig.
Kann ja mein HSV fragen, wie man gegen Osnabrück spielen sollte.
Genau, und dann macht Leipzig es einfach genau gleich wie der HSV damals. Und dann
gehen sie sang- und klanglos unter. Gehen. Ja, bin auch mal gespannt, ob Hamburg die Sensation gegen Chemnitz packt. Nein, Spaß beiseite. Mein letztes Spiel, das ich mir raussuchen werde, ist die Begegnung SSV Ulm 1846 Fußball gegen den ersten FC Heidenheim 1846. Ich glaube, das ist das krasseste Derby gefühlt, das es ja für uns, auch für den Fußball Süden geben könnte in dieser Auslosung. Heidenheim, Ulm, das sind Luftlinie, ich meine 34 Kilometer. Ulm als ehemalige Bundesligamannschaft, Heidenheim dieses Jahr extrem stark die Zweitligarunde gespielt, knapp am Aufstieg vorbei in die Bundesliga. Ein eingesessener Zweitligaverein mittlerweile. Man darf so sagen, wir machen beide für den FCA Fanradio. Und ich muss zugeben, ich habe die Auslosung angeguckt und als dann immer noch weniger Mannschaften in den Töpfen waren, habe ich nur noch gesagt, bitte Ulm gegen Heidenheim. Ich arbeite auch noch in Ulm. Das heißt, das Spiel könnte auch noch an einem Freitag oder an einem Montag sein. Das wäre für mich einwandfrei, wenn dann würde mein Auto nämlich schon am Stadion stehen. Da hat sie nämlich so einen kostenlosen Park-and-Ride-Parkplatz. Das heißt, mein Tom, Parkplatz wäre safe. Ey.
Ja, das ist gut auf jeden Fall. Ich freue mich auch extrem auf diese Partie. Wir haben uns ja beide die Plätze schon gesichert. Und ja, wird ein interessantes Spiel, auch das Donaustadion. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von der Bremer Brücke. Die ist wirklich sehr, sehr da ist man sehr, sehr weit entfernt vom Stadion, vom Platz als Fan. Und das ist eben ganz interessant, wie es da eben ausgehen wird. Und du sagst, mehr Derby geht nicht. Geht doch. Es gibt nämlich in Bremen ein ganz interessantes Spiel, nämlich Atlas Delmenhorst gegen den SV Werder Bremen. Bremen gegen Bremen. Und das Lustige dabei ist, letztes Spiel 0-20 für den Bundesligisten. Aber ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass es auch im DFB-Pokal so ausgehen wird. Ich denke, Delmenhorst wird sich da ein bisschen anders anstellen. Das Spiel war ja auch schon 2013, seitdem ist ja ganz, ganz viel passiert.
Ja, und vor allem, man überlegt ja, das Spiel findet ja im Weserstadion statt. Oder wird vermutlich im Weserstadion stattfinden, dass auch nochmal das Heimrecht getauscht wird, dass sozusagen Bremen das Heimrecht in der ersten Runde bekommt, damit das Stadion voll wird.
Aber
hab ich gelesen.
Ich glaube nicht, dass es dann getauscht wird. Ich glaube, dass dann trotzdem Delmenhorst der Ausrichter ist und die Bremen-Spieler dann auch in die Auswärtskabinen müssen. Und das ist dann ja auch eigentlich ganz lustig, mal im eigenen Stadion Auswärtskabinen zu sehen.
Bremen gegen Bremen. Also ich setze einen Fuffi auf Bremen.
Denkst du, das geht so bei Tipico, dass man einfach so 1-2 Bremen.
Bremen auf Bremen. Ah,
genau.
Gott. Apropos, Wettschein ist ein schöner Teasing auf unseren nächsten Punkt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal pünktlich in die Pause. Heute mal Take 3 ohne Nachspielzeit.
Endlich mal.
Und jetzt darfst du noch den Unfakt der Woche.
Ja, der Unfakt der Woche kommt dieses Mal.
Ich freue mich so drauf, ich bin schon richtig nervös.
Das mal wieder komplett sinnlos. Wo wir es ja gerade schon von Turnieren hatten, gehen wir auf das wohl größte Fußballturnier der Welt.
Audi Cup.
Fußball-Weltmeisterschaft. Und da habe ich ganz interessant gelesen, der FIFA-WM-Pokal, das ist eine ziemliche Diva, der hat nämlich einen Koffer, in dem er transportiert wird, von Louis Vuitton. Damit ist der Koffer vom WM-Pokal mehr wert als manche Studentenzimmer halt.
Wow!
Und Louis Vuitton designt für jede WM einen neuen Koffer für den Scheiß-Pokal.
Ah ja. Oh. Ich liebe diesen Unfakt. Ich liebe diesen Unfakt. Überragend. Den Louis Vuitton-Koffer. Oh Mann. Da weiß man auch nicht, was macht mehr Sinn zu klauen, den Pokal oder den Koffer?
Facts.
Facts. Wir hören uns gleich wieder.
Bis später.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.
Nach dem DFB-Pokal ist vor Sonstiges. Herzlich willkommen zurück bei Faktlos, dem Podcast, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster hier Hallo. Bei meinsportpodcast.de. Hallo. Und Sonstiges, die Kategorie, in der wir einfach über Fußballzeugs sprechen, die nicht aktuell sind und nicht zu Transferzeugs gehören und auch nicht wichtig genug, um zum DFB-Pokal zu gehören. Ja, Domme, Sonstiges, das ist so passiert die Woche. Erinnerst du dich an Franck Ribéry?
Ja, der ja das Goldsteak neu hat aufleben lassen. Man munkelt ja, dass das Steak so gut war, dass da jetzt so eine Art, es ist so eine Art Fußball-Gottsegen, wer jetzt dieses Steak isst. Und das heißt, ganz viele Fußballer möchten dieses Steak bezwingen, aber nur die Allerbesten schaffen es. Und so jetzt auch der Nächste.
Genau,
Top-Talent.
Es gibt also
ich glaube, man muss mindestens einen Top-Speed von 35 km/h haben, um dieses Steak essen zu dürfen.
Genau, Salt Bae macht immer einen Test, der hat eine eigene Rennbahn vor seinem Restaurant und alle dürfen die Leute immer laufen. So. Ich glaube, er wählt auch seine Tiere so aus.
Oh Mann, nur das Rind, das schneller läuft als 47,3 km/h, das wird zum Goldsteak.
Genau, aber nee, gehen wir jetzt mal wirklich. Wir haben eben einen neuen Fußballgott und das ist Anastasios, genannt Tassos Donis.
Genannt Adonis, wenn wir schon von Göttern sprechen.
Ja, bleiben wir bei A.Donis oder Adonis. Ja, er war bei Salt Bae zu Besuch und dachte sich, ach, ich gönne mir mal das goldene Steak. Und das hat den Fans gerade vom VfB Stuttgart nicht so gut gefallen.
Enjoy. Ja.
Stimmt, mit der ganz entspannten Bildunterschrift Enjoy.
Enjoy. Ha ja, wir als Schwaber, wir freuen uns natürlich, wenn es so ein Goldsteak gibt. Aber eigentlich...
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Man gönnt sich ja vor allem... der VfB... Man muss halt mittlerweile auch drüber lachen. Also ich glaube, der VfB bewirbt sich als neuer Karnevalsverein. So nach dem Motto. Jetzt hast du erst mit Aogo so einen unnötigen Shitstorm, weiß ich mein, wo halt auch so aufgeblasen wird, ohne Ende. Und jetzt kommt der zweite Shitstorm dazu.
Aber hast du mitbekommen, wie Aogo sich den Shitstorm selbst weggebracht hat? Als er sich vom VfB verabschiedet hat, hat er einfach ein Bild von sich in der Perücke hochgeladen. Das war wirklich ein cooler Move.
Hat schon Stil.
Aogo. Aber ja,
ob's Ina gefällt, ist die andere Frage.
Ich glaube, die war mit dem Afro nicht so zufrieden, den der Dennis als Perücke getragen hat. Aber ja, gehen wir mal auf ein paar Kommentare von Donis Instagram-Account. Schreibt zum Beispiel ein Fan, im Ländle spielen, aber Geld zum Fenster rausballern, egal was du an Leistung gebracht hast, raus aus Stuttgart. Ich frag mich auch, wird man beim VfB vom Hof gejagt, wenn man seine Pfandflaschen nicht abgibt, oder was ist da los?
Nee, nur wenn man sie zu lange im Auto hat. Oder so. wenn man bei Rewe einkaufen geht, ist man im Schwabenland schon echt sehr gehatet. Also du gehst
vorbei halt.
Ich wollte gerade sagen, also entweder gehst du zum Discounter oder das war's halt.
Du baust selbst an.
Du klaust aus dem Pressebereich.
Oh, ja,
ja.
Wir essen
aber
wieder.
Auch geil finde ich die ganzen Kommentare. Dann halt, also es gibt ja da immer diese zwei Seiten, wie auch schon bei Ribéry. Es gibt die einen, die sagen, ey, was fällt dir ein und die halt zu so haten, und dann gibt's die ganz coolen, so ihr Pleitegeier, nur am Leiden. NNV Colas mit seinem Account oder Schumi Alex, lass es dir schmecken und genieß den Urlaub. Oder Johann Wetzig, heutzutage kann ein Fußballstar nicht mal mehr ein Steak essen, auch wenn es mit Gold umhüllt ist, ohne angegriffen zu werden. Traurig, hätte Donis mal früher angegriffen.
Ich liebe halt auch so random Instagram- und Facebook-Kommentare. Da frage ich mich, wer schreibt gerade sowas wie, genieß deinen Urlaub. Oh, Anastasios Donis mit, ich glaube, fast 100.000 Instagram-Fans. Ja, der wird deinen Kommentar lesen. Wird sich
der antwortet
bedanken.
Drauf. Der schreibt dir eine Postkarte zurück.
Ja, genau. Mit Gold umhüllt. So.
Ja. Mit einem Stück Goldsteak.
Pack das auf deine Nudeln mit Ketchup.
Deine Armut kotzt mich an.
Und prieselt das Blattgold über seinen Ellbogen.
Oh Mann, ich verstehe halt nicht, weißt, so keine Ahnung, klar, Ribéry hat's gemacht, okay, der Shitstorm, er war real, aber dann muss ich doch, dann mach halt kein Bild, so, ich glaub dir, dass du reich bist, weißt du.
Ich glaube, Donis wollte damit provozieren, sonst hätte er auch nicht Enjoy drunter geschrieben.
Enjoy.
Also, Enjoy, der wollte nur provozieren und er hat's geschafft, so, gib den Leuten was zu labern und die labern drüber, so. Es ist das Schwabenland. Wenn ich dann halt auch lese, geh bitte weit, weit weg. Du hast nicht mal im Ansatz verstanden, was es heißt, VfBler zu sein. Ja, VfBler zu sein heißt es nix halt so. Hat dann nichts mit Essen zu tun, was es heißt, VfBler zu sein.
Doch, nur stark, kräftig und groß durch Spätzler mit Soße. Du weißt, Bruder muss los. Bruder muss los.
Also keine Ahnung. Wir haben uns ja letzte Woche schon so ein bisschen aufgeregt, so was jetzt mit Aogo war. So, lass den Jungen doch sein Steak essen, verdammt nochmal, ey. Weil
naja,
er hat ja,
aber
das ist ja sein Geld.
Also, ja, trotzdem, aber das ist so unnötig. Das ist so unnötig, dieses Goldsteak. Weißt du, das ist jetzt auch schon wieder so nachgemacht. Das ist schon wieder so kopiert. Das ist ja auf diesen Shitstorm schon. Er wollte ihn. Er hat darum gebettelt, diesen Shitstorm zu bekommen. Weißt, keine Ahnung. Ich hätt da eher mal was Cooleres gefunden. Keine Ahnung. Ribéry hatte das Goldsteak. Keine Ahnung, mach halt du den Silberrücken-Gorilla. Weißt du, ich meine so.
Soll er ihn essen oder soll er ihn machen?
Ich weiß es nicht. Mach was anderes. Weißt du, verdien dir deinen Shitstorm. Mach was Eigenes dafür. So, wie gesagt, oder mach einen vegan-vegetarischen Zucchini-Auflauf und schmeiß dann da Silber drüber. So, weißt du,
Blei.
Ja, Blei. Mach Blei drüber und dann schreib hin, Enjoy, Hashtag Blumbum. Dann würd ich's feiern.
Boah.
Ja, exklusiven Bericht zu Todes gibt's im Lifestyle-Magazin. Boah.
Dom ist im Modus. Dom ist komplett im Modus.
Oh Mann, lass schnell noch Thema wechseln.
Bei dem Punkt muss ich dir tatsächlich recht geben. So, ja, der hätte sich einen cooleren Shitstorm aussuchen können. Also, das war ein bisschen schwach von Donis. Ja, wer gerade auch nichts zu feiern hat, ja, das ist ein armer Fußballfan, der gern mal sich den Tippscheinen hingibt und einfach auch ein bisschen Glücksspiel betreibt. Es gab ja dieses Jahr das Spiel Nürnberg gegen Schalke, das ja bekanntermaßen 1:1 endete, das damalige Abstiegsduell. Und ja, jetzt geht eben dieser besagte Glücksspieler, namentlich nicht erwähnt, vor Gericht, denn er hat damals auf Nürnberg getippt und den Nürnbergern wurde ja wegen dem Videobeweis ein Tor aberkannt, was aber eigentlich regulär gewesen wäre und dagegen klagt er jetzt einfach.
Er möchte seine 190,97 € wieder einfordern. Das wäre nämlich sein Gewinn gewesen. Wenn es so weitergeht, dann beschwere ich mich jetzt auch bei der DFL. Ich habe zwar nicht getippt, aber ich hätte bestimmt mal einen Schein mit 5.000 gehabt und der ging halt leider nicht auf. Ich möchte das Geld.
Ja, ich verklage einfach die Wettmafia, dass sie nicht mal für mich...
ich verklage die Wettmafia, dass ich nicht dran teilhaben darf.
Ja, genau. So einfach ist es heutzutage. Aber wie kommt man auf die Idee? Also es war ja so, das Tor wurde ja nicht gegeben von Schiedsrichter Kampka. Er hat ja Stürmerfoul entschieden. Und dann aus dem Keller in Köln kam, hey, das war kein Stürmerfoul. Aber Kampka konnte die Situation ja nicht mehr zurückpfeifen, weil er schon abgepfiffen hat, bevor der Ball im Tor war. Das heißt, Robert Kampka hat jetzt eine fette, fette Klage am Hals.
Er hat jetzt eben das Problem, dass vielleicht cool wäre, mach doch den Donis, ess ein Goldsteak und mach für 190 € Anteil, ich schick's dem Typen zu.
Geil, ja.
Das wäre cool. Dann hätte man sich auch den Shitstorm verdient, weil das wäre kreativ. Damit könnte sich Kampka, weißt du, richtig mal so richtig proletisch so eine Fliegerbrille aufziehen und dann nicht enjoy, sondern wirklich so mit dem Unterkommentar, deine Armut kotzt mich an. Und dann, diesen Wettschein drunter verlinkt. Das wäre cool.
Ja, ich glaube, nicht, dass Robert Kampka finanziell so gut geht, wie Stones oder Ribéry geht. Also ich glaube, der hat da vielleicht nicht so die Möglichkeiten, aber ich glaube, der Tippspieler, der pocht komplett auf seine 190,97 €.
Aber ganz ehrlich, das ist doch eben dieses Ding, man wettet und entweder diese Wette geht halt auf oder sie geht halt nicht auf. Und wenn sie nicht aufgeht, dann
geht sie unter.
Ich würde halt eher vielleicht die beiden Mannschaften verklagen, nach dem Motto, ey, ihr hattet so viele Chancen, macht halt mal eine rein. Ich würde da nicht die Bundesliga an sich, die DFL ranziehen, sondern wirklich die Vereine an sich, mal wirklich hingehen zu Nürnberg, anrufen, Telefonterror machen, hey, mit Marek Mintal wäre mir das nicht passiert.
Das Phantom, zusammen mit Robert Wittek und Ivan Seinko, Sturmtrio des Todes.
Und wenn Guido Burgstaller einen besseren Tag gehabt hätte, wer weiß, vielleicht hätte er dann ja auch getroffen.
Frage nur für wen?
Ja, wahrscheinlich schon für Schalke. Vielleicht hätte er auch ein Eigentor gereicht. Also er hat ja nur drauf getippt, dass ein Tor fällt in seiner Wette. Dass ein Tor in der ersten Hälfte fällt. Und das ist eben dadurch nicht passiert.
Genau. Und das ist, ja, da hat er leider Pech gehabt. Ein weiterer Fun-Fact, der es in unsere Kategorie Sonstiges schafft, ist, die französische Ligue 1 hat sich für einen Namenswechsel entschieden und heißt ab nächstem Jahr, und das ist kein Scherz, Uber Eats Ligue 1. Und somit wird jetzt bei jedem Spiel der Ball
Beatbox
von einem
Uber Eats Ligue 1, Uber Eats Ligue 1, Uber...
Was ich noch sagen wollte, ab sofort wird jeder Spielball von einem Uber-Fahrer aufs Spielfeld gebracht, bevor es losgeht. Welcome to the Uber Eats League. Schon geil, aber ja, und jetzt stell dir mal vor, die Bundesliga würde sowas machen. Wie wird es denn hier dann heißen? Zedeles Spätzle Bundesliga.
Frisch im Kühlregal. So. Nee, ich wäre dafür für die Seitenbacher Bio-Basisöl Bundesliga. Das würde ich feiern.
Autsch.
Ja, man, gib den Leuten auch das, was sie wollen.
Aber was macht man da mit dem Spielball? Wird der dann mit Bio-Basisöl eingerieben, bevor es losgeht, oder?
Na gut, das sitzt. Ja,
irgendwie musst du den Sponsor ja auch irgendwie mit reinbringen.
Ja, das ist doch schon so alles durchgesponsert. Man könnte ja jemanden, es ist so tagheuer und der tickt dann die Stadionuhr, sobald die dann bei auf 15:30 ist, rutscht dann der Ball durch den Zeiger nach unten aufs Feld oder so. Nimm doch schon die Sponsoren, die da sind.
Ja, oder, ich glaube, das so wäre zu einfach.
Classics. Ja, so richtig Classics. Wie wäre es, wenn mal so ein Kind den Ball einfach reinbringt? Vielleicht vom Schiedsrichter angeführt.
Und dann ist Martin Kind mit seinen Kind-Hörgeräten dann Sponsor der Bundesliga. die Kind-Bundesliga ohne Mannschaft von Hannover 96, die Martin Kind gehört.
Könnte man machen.
Ich glaube, die würden eine Wildcard bekommen, die Hannover. Die würden einfach immer da spielen. So.
Eine Wildcard. Eine Bundesliga Wildcard. Waldhof Mannheim gefällt das. Oh Mann.
Komplett richtig.
Ja, was ganz Aktuelles vielleicht noch zum Letzten. Wurde nämlich erst bekannt gegeben, als wir schon angefangen haben, den Podcast aufzunehmen. Vor wenigen Minuten offizielle Stellungnahme vom SC Paderborn. Paderborn und Leipzig, doch keine Kooperation. Anscheinend war dann der Druck der Fanszene in Paderborn doch zu hoch, dass man dann eben gesagt hat, gut, machen wir das halt nicht.
Also das ist wirklich krass, weil die Kooperation war ja schon sehr weit fortgeschritten in der Planung. Beide Mannschaften hatten ja auch schon sehr positiv darüber gesprochen. Aber das ist jetzt, dass die Befürworter wirklich gesagt haben, nee, die Fans, die haben uns erpresst und das wollen wir nicht. Und dann sagt man die Kooperation ab. Also das finde ich schon echt einen wirklich krassen Move, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es kommt. Aber die internen Gründe werden ja nicht genannt. Es gibt ja keine richtige Stellungnahme. Beide Teams haben jetzt eine Pressemitteilung rausgebracht. Und das war's. Aber ansonsten gibt es keine weiteren Absprachen in Zukunft zwischen den Vereinen.
Ja, und dabei war das Ganze doch Bestandteil des Wechsels von Markus Grösche, der ja für 700.000 Ablöse zu den Leipzigern gewechselt ist, zu den Bullen. Und jetzt, ja, ich bin mal gespannt. Also an sich haben wir damit jetzt unsere eigene erste Sendung revidiert, die das wunderbare Wortspiel hatte mit Paar der RB Ohren.
Ohren.
Ich fand es überraschend. Also es hat sich ja auch, klar, dass die Fans angepisst waren, das war ja klar. Aber es hat sich, finde ich, schon etwas angedeutet, aber so nach dem Motto, ja, die Fans sind halt sauer, wir ziehen das jetzt durch. So war das für mich eher.
Ja, hätte ich schon auch gedacht. Und dass es jetzt halt irgendwie auch heißt, ja, unterschiedliche Ansichten. Also dass man da halt auch nicht ehrlich ist und einfach sagt, wir haben halt keine Lust, unsere Fans zu nerven mit der Sache, sondern dass man jetzt von unterschiedlichen Ansichten spricht, ist halt für mich auch Quatsch, wenn ich ehrlich bin.
Quatsch ist das Stichwort. Dani, wir haben eine neue Rubrik zum Abschluss unseres Podcasts immer, und zwar das Unquiz. Also ich hoffe, der Name passt für dich, weil wir ja den Unfall hatten.
Unquiz.
Dass ich mir danach das Unquiz und sage,
ich bekomme das gerade live on air mit, ich wusste davon nichts.
Ich wusste davon nichts. Das
Demokratie in der Podcast-Regie.
Auf jeden Fall, ich habe eine Quizfrage für dich vorbereitet, die auch auf unnützes Fußballwissen hinweist, aber eben die Komponente Unfakt und Quiz miteinander verbindet.
Yay.
Wie nennen es die Österreicher, wenn ein Torhüter ein Ei kassiert?
Ein Ei kassiert? Meinst du, ein Gegentor bekommt?
Ja, halt so ein
Gegentor halt.
Ja, aber halt ein schlechtes Gegentor, weiß ich mein.
Ach, wenn ein Torwartfehler macht. Ah, okay.
Möchtest du 4 Antwortmöglichkeiten oder kommst du so drauf?
4.
Wiener Treffer, Vorarlberger Netzerl, Tiroler Tor oder Steirer Goal?
Steirer Goal kommt bestimmt aus der Schweiz. Dann vielleicht ein Wiener Treffer.
Wiener Treffer, du nimmst Antwort A, leider falsch. Es ist Steirer Goal.
Oh Mann.
Und wie kommt's? War Islands zweites Tor an der EM gegen Österreich. War nämlich ein krasser Patzer vom damaligen Goalie.
Robert Almer.
Und ja, dadurch heißt das Ganze jetzt Steirer Goal. Ich habe jetzt nur den Tab zugemacht, weil ich ein Held bin.
Wow. Es gibt Fakten und es gibt Fakten, die Domme sogar noch von mir wissen will. Das gibt's da nicht. Das ist jetzt ja also nächste Woche meine Kategorie. Du wirst geroastet.
Ich werde sowas von geroastet.
Das sage ich jetzt schon mal an. Ich freue mich drauf.
Ja, du darfst mich dann noch roasten. Ich finde jetzt auch die Seite nicht mehr. Ich habe 4 Stunden für diesen Fakt, besser gesagt, recherchiert, weil ich unbedingt wissen wollte, Weil ich halt einfach dich mit so einer unnötigen Fun-Fact-Frage catchen wollte und jetzt habe ich den Tab geschlossen.
Du hast mich auf jeden Fall gecatcht. Ich bin jetzt dein. Das hast du gut gemacht, Domme. Aber ja, Steirer-Gol klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant für ein Gegentor in Österreich. Allgemein haben die Österreicher ja eh für alles sehr viel zu komische Begriffe. Genauso ist ja bei der Schweiz, wenn man mal wieder die Champions League auf SRF2 schauen musste damals noch. Und auch jetzt wieder, da es ja keinen öffentlichen Rechtlichen mehr gibt und keinen Fußball im Free-TV mehr. Da ist es dann schon immer ganz lustig, mal zu wissen, wie andere Leute eigentlich die Fußballbegriffe, die man ja eigentlich...
Das Penalty.
Ja, immer gut. Ja, Domme, ich würde sagen, wir sind jetzt hiermit schon am Ende. Bisschen Überlänge bekommen. Stunde 15 sind wir jetzt, glaube ich, knapp.
Ja, wir haben heute wieder gut geredet.
Warum auch nicht?
Warum auch nicht eben? Ja, das war die aktuelle Ausgabe von Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Wir freuen uns jetzt, glaube ich, schon wieder auf nächste Woche, weil ich freue mich auf meinen Roast, den ich mir verdient habe.
Der wird interessant.
Ich lasse mir jetzt nochmal richtig geilen Goldsteak schmecken. Ich mache den Donis und enjoy my life.
Ich packe ein bisschen Blei auf meinen Salat und denke mir, ja, ich hole meinen eigenen Shitstorm.
Und ansonsten mache ich es wie Hummus und sage, Bruder, muss los.
Ja, ich gehe jetzt noch ein bisschen raus, hole mir dafür einen neuen Kittel und dann wird alles gut.
Und damit haben wir auch diese Sendung in 30 Sekunden perfekt auf den Punkt gebracht.
Macht's gut. Überragend. Bis nächste Woche.
Wir hören uns am Fußballfreitag. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los.
Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.